Träumst du? Hoffentlich noch nicht. Hoffentlich auch nicht während dieser Botschaft. Aber wir haben gerade aus Psalm 73 auch einen Vers gehabt, wo von einem Traum gesprochen wurde. Vers 20 lautet, wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht. So wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Habt ihr schon mal schlecht geträumt? Vielleicht gestern Abend. Und ihr stand auf und ihr wünschtet, ihr könntet diesen Traum vergessen. Am besten nicht darüber nachdenken und nicht weiter erzählen, dann wird er wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. Aber hier ist einer, der wacht auf und er verschmäht seinen Traum. Und der Herr verschmäht die Gottlosen, wenn er sich aufmacht. Träume. Ja, manche Menschen träumen sich was und erzählen auch von ihren Träumen und glauben auch von Gott irgendeine Mitteilung zu bekommen. Mag sein, wir werden uns dazu Gedanken machen im Laufe dieser Botschaft. Aber ganz unkritisch darf man nicht sein. Wenn wir unkritisch sind, ist das gefährlich. Wir wollen ja nicht Skeptiker sein oder skeptisch, immer skeptisch, die Liebe glaubt und hofft alles. Aber und trotzdem, wir wissen, dass der Mensch imstande ist und noch mehr als die Menschen, wir wissen, dass der Teufel schon imstande ist, uns hinters Licht zu führen, anstatt hin zum Licht. Und deshalb wollen wir zu Herzen nehmen Verse wie 1. Johannes 4,1, wo steht, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Dann schauen wir uns auch 1. Thessalonicher 5 an. 1. Thessalonicher 5, da steht die Weissagung, verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Selbst bei Weissagung müsste man eigentlich prüfen, und das haben auch die Gläubigen gemacht, in 1. Korinther 14, Vers 29, in dieser Übergangsphase, wie ich das auffasse, in der Zeit, bis das Neue Testament vollständig geschrieben war, war die Gemeinde auf Weissagungen hingewiesen. Und da sprachen die Menschen dann, manchmal zwei, manchmal drei. Und die anderen aber haben beurteilt. Hier steht, Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Seht ihr, glaubt nicht, prüft. Verachtet nicht, aber prüft. Und wenn sie reden, dann soll man schon beurteilen. Auch bei Träumen, denke ich, ist es angebracht. Denn überlegt euch, nicht unbedingt anhand von der Bibel, aber was sind die möglichen Quellen, aus denen die Träume hervorgehen können? Es können unsere unterbewussten Gedanken sein. Wenn du vielleicht Pepperoni-Pizza gegessen hast am Abend davor, das kann ja auch dazu führen. Ich war in Tübingen, ich glaube, das war frühestens 87. Wir waren bei Wolfgang Schmeil und sie haben Pizza gebacken und fragten, ob ich gerne Pepperoni-Pizza esse. Oh ja, na, wer Amerikaner ist, weiß, Pepperoni-Pizza ist, das sind die Scheiben von einer Wurst. Das nennt man in USA Pepperoni. Ihr nennt etwas anderes Pepperoni. Ich glaube, sie haben mich reingelegt. Ich glaube nicht, dass sie das bewusst gemacht haben, zumindest mit Absicht, mit böser Absicht. Und dann brachten sie mir diese Scheibe, diese Dreieck von Pizza und ich schaute mir das an und habe so drei Pepperonis drauf gesehen. Dann habe ich groß gebissen, so gemacht, als würde ich kauen und schluckte dann diese Gemüse oder was auch immer das ist, Paprika, runter. Oh, da haben sie mich aber bewundert. Wow, das machst du ohne. Aber ich hatte sowas von Sodbrennen danach. Geschieht mir recht, denn ich habe sozusagen gelogen. Ja, also, das ist natürlich, ich meine das nur lustig, aber manchmal, wenn man zu viel oder zu spät gegessen hat, dann hängt das irgendwie mit den Träumen zusammen. Aber natürlich ist Gott imstande, er kann machen, was er will. Natürlich macht er nur das, was im Einklang steht mit seinem guten Charakter. Die Brüder und ich waren Dienstag in einem Kreis und da wurde darüber gesprochen, was Gott alles kann. Aber es gibt Dinge, wo Menschen behaupten, Gott würde so etwas machen, aber es steht nicht mit seinem guten Charakter im Einklang. Der Römerbrief setzt sich auch mit der Frage auseinander, wie kann Gott ungerechte Menschen rechtfertigen, ohne dabei ungerecht zu sein? Das ist ja das ganze Problem in dem Römerbrief. Und Gott hat einen Weg gefunden. Es wäre nicht richtig, wenn er die Menschen, die Ungerechten, rechtfertigen würde, ohne dass er sich mit ihrer Sünde, ihrer Schuld auseinandersetzt und sie damit mit seiner Lösung übereinstimmen, einwilligen. Aber ich würde sagen, es ist nicht gegen Gottes Charakter, sich irgendwie durch Träume mitzuteilen. Wir wissen nicht, also ich zumindest wüsste nicht, von einem Beispiel, wo ein Engel einen Traum gibt. Die Engel sind Diener. Hebräer 1,14 erklärt uns, die sind Diener der Erben, also der Christen. Aber Gott gibt seine Träume offensichtlich direkt. Die Deutung kann durch einen Engel erfolgen. Das ist in dem Buch Daniel zu erkennen. Es ist denkbar, dass der Teufel oder Dämonen Träume geben könnten. Wir wären wirklich sehr blauäugig, wenn wir das nicht für möglich halten würden. Und Betrüger, wir wissen ja nicht, wenn jemand behauptet, ich habe was geträumt. Wir sehen sein Herz nicht, wir sehen nicht, wir waren nicht da. Wir können nicht wirklich sagen, nein, hast du nicht oder hast du. Manchmal kann man anhand von dem Inhalt des Traums vielleicht erkennen, wenn das nicht im Einklang steht mit dem Willen, der offenbart ist in dem Wort Gottes, dann können wir wissen, es handelt sich hier um einen Betrüger und die gibt es dann auch. Übrigens in 2. Korinther 11, Vers 14 wird uns davor gewarnt, dass der Teufel und seine Helfer sich zu Engeln des Lichts machen können. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und nicht alles, was hell ist bei Träumen oder todnahe Erfahrungen, ist Gott. Das Licht am Ende des Tunnels könnte ein Zug sein und nicht irgendein Segen. In 5. Mose 13 ist die Rede davon, ein Träumer steht auf und spricht, lasst uns anderen Göttern dienen. Ein Träumer sagt das. In Jeremia 27 lesen wir von Träumern, die weissagen und die manchmal lügen. Zum Beispiel sagen sie, alles wird gut sein. Frieden, Frieden. Und Gott sagt aber, es ist kein Frieden. Und ich habe entschlossen, dass es zu dieser Zeit nicht Frieden geben soll. Aber die Propheten stehen auf und sie wollen populär sein beim Volk. Und man hört immer gerne gute Nachricht. Also ist man eine leichte Beute, nicht Beutel, sondern Beute, eine leichte Beute für diese Träumer, für diese Betrüger. Und in dem Neuen Testament kommt das Träumen nicht oft vor, aber ganz am Ende der Bibel steht in Judas Vers 8, und das hat nur ein Kapitel, diese Träumer beflecken das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Sie gehen sehr leichtfertig um in der Art, wie sie über Dämonen sprechen oder den Teufel. Seid bitte vorsichtig. Das sind oft dieselben Leute, die von ihren Träumen reden, sie halten viel von ihren Träumen, aber sie sind sehr leichtfertig in Bezug auf die Mächte, auch die bösen Mächte. Und Hesekiel 13 spricht auch von den Betrügern. Es ist, ja, was ist eine weitere mögliche Möglichkeit, eine Quelle von Träumen? Ich lese gerade ein Buch, das heißt No Compromise. Es ist die Biografie von einem Sänger, Keith Green. Ich empfehle euch nicht die Musik, aber das war ein Mann, der den Herrn sehr liebte. Und er hatte so einen Hintergrund. Er und Melody, seine Frau, haben es mit den Drogen zu tun und sie waren sehr früh, also in ihrer Kindheit fast, ich glaube, sie war 12 Jahre alt, als sie ausgezogen ist von zu Hause. Und er war auch jung, als er die ersten 3 Mal von zu Hause wegging. Und aber Keith trippte, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, an LSD. Ja, gestern habe ich LSD gesagt. Und der Übersetzer sagte LSD. Also gut, ich weiß nicht, was man das hier sagt, aber das ist so eine Droge. Und das kann ja wirklich zu schlechten Träumen führen. Das Interessante an diesem Traum war, und ich empfehle euch nicht, das soll jetzt nicht eine neue evangelistische Methode sein, aber Steve träumte, als er diesen Trip hatte, und was hat er gesehen? Ein Kreuz. Und nachdem er alles ausprobiert hatte, also alles Denkbare, viele Religionen und verschiedene östliche Arten zu meditieren und so weiter, hat er dieses Kreuz im Traum gesehen und er dachte, das ist es. Gott will mir sagen, ich soll mich für das Kreuz interessieren. Er kaufte sich ein Kreuz, trug dieses Kreuz auf einer Kette um seinen Hals und betete, Jesus, alles andere ist falsch. Alle sprechen unterschiedlich von dir, aber sie halten dich alle in Ehre, irgendwie, egal wer sie sind, sie halten viel von dir. Ich möchte, wenn es dich gibt, dass du dich mir offenbarst. Und Gott hat sein Gebet erhört und hat diesen Traum gebraucht. Und wir lesen in letzter Zeit, also ich habe zumindest viel mit Menschen aus arabischen und anderen muslimischen Ländern zu tun. Und ich habe von Menschen aus diesen Ländern gehört, dass sie Träume gehabt haben. Der Kereshi, glaube ich, heißt der, der Allah gesucht hat und Jesus gefunden. Jetzt ist er bei Jesus, er ist gestorben mittlerweile, aber er erzählt von einem Traum, der auf Christus hin deutete. Andere, wir kennen einen hier aus Magdeburg, oder er wohnt hier in Magdeburg, der gesagt hat, Gott hat ihn eine Botschaft mitgeteilt, kauf dir eine Bibel. Und er sagte, niemals. Und dann dachte er darüber nach, warum niemals? Wenn Gott mir gesagt hat, kauf eine Bibel, okay, dann kaufte er sich eine Bibel. Merkt bitte, dass der Traum oder dieser Wink hat ihn nicht errettet. Aber er wies doch darauf hin. Menschen sind, zum Beispiel in dem Neuen Testament, aber nicht nur, auch in jüngster Zeit, werden Menschen aneinander geführt durch Träume und solche Dinge. Ich war nicht da, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gehört. Und warum sollte ich das abstreiten? Heißt es dann irgendwo in der Bibel, dass dies nicht möglich ist? Nein, die Bibel sagt nicht, ab so und so einen Tag wird es keine Träume mehr geben. Joel spricht davon, dass die Töchter und Söhne und alte Männer träumen werden. Das ist zum Teil in Apostelgeschichte 2 schon in Erfüllung gegangen. Aber wer soll uns dann sagen, dass Gott, wenn er wollte, nicht wieder Gebrauch machen könnte von Träumen? Und übrigens, wenn ich das sage und wenn jemand die deutsche Sprache verstehen kann aus meiner Heimat, könnte man sagen, Brad, was lehrst du dann überhaupt? Denn ich bin mit der Ansicht aufgewachsen, dass das nicht möglich ist. Ich habe das immer abgestritten, ohne zu fragen, einfach gesagt, das geht nicht. Heutzutage geht es nicht. Und dann überlege ich mir, warum geht es nicht? Zeig mir doch einen Vers, wo es heißt, es geht nicht. Ich bin eigentlich ein Mensch, der seine Lehre aus der Bibel bekommen möchte. Als ich dann keine Beweise gefunden habe, habe ich gedacht, okay, ich muss vielleicht ein bisschen leiser treten. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir pauschal alles hinnehmen, was sich Traum nennt, aber das sind die möglichen Quellen, an die ich gedacht habe. Nun, natürlich gibt es bessere und weniger gute Resultate daraus. Was sind die Ergebnisse? Wenn man träumt, nehme ich an, ich bin nicht Sigmund Freud, und bin froh, dass ich das nicht bin, aber er beschäftigte sich sehr mit Träumen Und das tun viele Menschen, haben sich die Menschen schon lange getan, auch zu Ägypten in der Vergangenheit, hatten sie Traumdeuter. Das war fast eine Wissenschaft. Und sie hatten gewisse Regeln, wo anhand von denen man Träume deuten konnten. Und doch, als Pharao geträumt hat, wussten die Menschen damit nichts anzufangen. Aber was können die Ergebnisse sein? Ich denke, dass wir das, worüber wir denken, ob gut oder schlecht, ob unsere Wünsche oder unsere Fürchten, unsere Ängste, in der Nacht manchmal verarbeitet werden. Und es ist vielleicht eine Methode, wodurch der Herr unser Gehirnwissen abwischt. Er lässt diese Dinge einfach entweichen und wir fangen dann am Morgen an, meistens mit einer frischen Tafel. Aber Gott kann, und wir werden es auch sehen, Menschen Informationen mitteilen. Aber wenn Menschen ihre Träume aus anderen, schlechteren Quellen bekommen, können sie, wie gesagt, betrogen werden, können sie hinweg von der Wahrheit geführt werden. Aber wie wir anhand von der Geschichte von Keith Green, kann Gott sogar das, was vielleicht nicht in seinem Sinne war. In der Bibel steht, nichts zu drogen, heißt nicht, dass es heißt, wir sollen uns nicht beherrschen lassen von irgendeinem Einfluss und wir sollen nicht berauscht sein. Aber Heroin und diese Dinge hatte man zu den biblischen Zeiten, zumindest in der Form, die wir sie jetzt haben, Meth und Kokain und so weiter, hatte man damals nicht, wird nicht in der Bibel genannt. Es gibt das Wort im Griechischen Pharmakeo. Das hört sich an wie Pharmacy, Apotheke, es hat mit Drogen vielleicht zu tun, aber es ist nicht eindeutig. Aber die Bibel gibt uns Prinzipien und es muss nicht etwas verbieten, damit es falsch ist. Die Bibel sagt uns, solche Dinge soll man meiden. Also wir sollten unseren Verstand einsetzen. Ich glaube, Hebräer 5 spricht davon, dass wenn man sich mit Gottes Wort beschäftigt, man instande versetzt wird, zu urteilen zwischen Gutem und Bösem. Warum müsste man überhaupt urteilen, wenn alles in der Bibel schon genannt wäre? Das ist gut, das ist schlecht. Fertig. Nein, wir beschäftigen uns mit Gottes Wort und Gott versetzt uns in die Lage, Entscheidungen über Zweifelhaftes oder nicht Genanntes zu fällen. Nun, ein paar Fragen zu den Träumen. Sind Träume von Gott möglich? Ich glaube, sie sind nicht nur möglich, sie sind geschehen. Es hat sie gegeben. Gott kann alles tun, was nicht sündig ist. Also alles, was mit seinem Charakter im Einklang steht. Kann er einen runden Viereck machen? Das weiß ich nicht. Steht das mit seinem Charakter im Einklang? Dann kann er das. Also wenn es gemacht werden kann, dann kann er das. Aber gut. Sind Träume zur Errettung ausreichend? Nun, ihr lest die Bibel, ihr seid bibelkundig. Habt ihr dann schon gelesen, dass durch einen Traum ein Mensch die Informationen bekommen hat, wodurch er sich für Jesus entschieden hat? Bevor ihr Ja sagt, möchte ich einräumen, Gott hat zum Beispiel Cornelius davon erzählt, schicke nach Joppa und hole Petrus, Simon mit Beinamen Petrus, und er wird euch Worte geben, anhand von denen du glauben wirst. Aber Gott, anstatt ihm das Evangelium mitzuteilen durch den Traum, hat einen anderen hergeholt, der ihm dann die Wahrheit mitteilte. Träume sind an und für sich nicht ausreichend. Nee, im Gegenteil, das Wort ist ausreichend. Römer 10, Vers 17 sagt uns, dass der Glaube geschieht durch die Predigt und die Verkündigung und die Verkündigung durch Gottes Wort. Römer 10, 17. Jakobus 1, 18 bis 21 redet davon, von dem Wort, das imstande ist, eure Seelen zu erretten. Lukas 8, Vers 11. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Und das ist das, was wir in den vergangenen zwei Mittwochs betrachtet haben. Es gibt andere Verse, 1. Petrus 1, 23, wir sind wiedergeboren, nicht durch vergänglichen Samen, sondern durch das lebendige Wort, Wort Gottes. Und selbst in Offenbarung 14, 6, wo der Herr einen mächtigen Engel am Himmel schickt, was tut der Engel? Verteilt er Träume? Nein, er predigt, er verkündigt das Evangelium, das ewige Evangelium heißt es. Also selbst in der Offenbarung, wenn die Dinge wirklich ganz anders sind, und übrigens da gibt es auch die 144.000 jüdischen Evangelisten, 12.000 von 12 Stämmen, die verkündigen, und auch die zwei Zeugen, die sehen aus wie Mose und Elias, aber sie verkündigen. Und selbst der Engel am Himmel verkündigt. Gott hat bisher, soweit wir es wissen, nicht durch Träume das Evangelium verkündet. Er sagte seinen Jüngern an verschiedenen Stellen, aber auch in Matthäus 28, 18 bis 20, geht nun hin und predigt das Evangelium an alles Geschöpf, weil das war 16, 15 in Markus, aber macht zu Jüngern alle Nationen, alle Völker, indem ihr und so weiter. Also sie sollen verkündigen, es ist ihr Auftrag und nicht die Aufgabe Gottes, es durch Träume zu machen. Sind Träume zur Heiligung ausreichend? Hoffentlich ist der Begriff Heiligung ein Begriff für euch. Nachdem ein Mensch errettet wurde, soll er in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu wachsen. 2. Petrus 3, 18. Aber wie soll man das machen? Durch das Wort Gottes. Nicht durch Träume. Gott hat nicht irgendwie ein Programm von 13 Träumen und nennt das dann Jüngerschaftskurs. Und du legst dich schlafen und bekommst dann Lektion 1. Nein, so wurde es nicht gemacht. Paulus verbrachte vielleicht 1,5 Jahre manchmal an einem Ort und hat die Menschen unterrichtet. Auch den Jüngern wird gesagt in 2. Timotheus 2, 2, dass wir denjenigen, den Getreuen, die Worte Gottes anvertrauen. Und Matthäus 28 wieder, Jesus sagte, lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Lehren, nicht Träume. Träume sind nicht zu unserer Heiligung ausreichend, aber das Wort Gottes ist es. Du kannst vielleicht nie einen Traum von Gott haben. In meinem Fall, ich habe das noch nicht gehabt. Aber ich habe das Wort Gottes und das reicht auch aus. Und das wisst ihr, 2. Timotheus 3, 17 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zugerichtet wird, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ganz zubereitet, völlig ausgerüstet. Epheser 4 spricht von den 4 Kategorien, manche würden sagen 5, Aposteln, Propheten, Evangelisten und Pastoren, Lehrern. Epheser 4, ich bin mir nicht sicher, Vers 20, 21. Aber auf jeden Fall, und diese tun, was sie tun. Gott gab der Gemeinde diese Menschen, damit die Heiligen ausgerüstet werden zum Dienst. Nicht Träume, sondern Menschen, die Gottes Wort verkündigt haben und uns die Schrift, damit wir alles haben, was wir benötigen. Sind Träume also zur Ergänzung der Bibel möglich? Ich würde sagen, jetzt nicht mehr. Nötig? Nein, denn die Bibel ist schon vollkommen. Und Offenbarung 22, 18 bis 20 erzählt davon, dass, und das ist ganz, ganz, ganz am Ende der Bibel, wer zu den Worten des Buches dieser Weissagung etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen, die in diesem Buch, von denen in diesem Buch geschrieben wird, zufügen. Und nimmt man hinweg, dann nimmt Gott seinen Teil am Buch des Lebens und der ewigen Stadt oder der heiligen Stadt. und von den Dingen, auch den Segen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Also Gott hat gesagt, nein, es ist fertig. Auch in dem vorletzten Brief, also das Buch der Offenbarung ist ein Buch, das wirklich Abschlusscharakter hat. Wenn du am Ende dieses Buches bist, bist du am Ende der Weltgeschichte auf Erden. Du bist jetzt im Himmel und da brauchen wir keine schriftliche Offenbarung mehr. Da sind wir bei Gott. Aber in dem vorletzten Brief, Judas, da steht, ich glaube in Vers 8, nein, früher, 2 oder 3, da ist die Rede von den Heiligen ein für alle Mal überlieferten Glauben. Hört euch die Formulierung an, noch einmal. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, Vers 3, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Ein für alle Mal überliefert worden. Das heißt, dieses Neue Testament hat einen abgeschlossenen Charakter oder Form. Auch in Hebräer 1,1, Gott, der zu vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern durch die Propheten geredet hat, hat in diesen letzten Tagen zu uns durch seinen Sohn gesprochen. Aber merkt, auch die Propheten, und Hebräer ist ein später Brief, die Rede ist von den Propheten in der Vergangenheit. Nachdem Gott das gemacht hat, hat er in diesen letzten Tagen zu uns durch seinen Sohn gesprochen, durch den er auch die Welten geschaffen hat. Und dann vielleicht zwei weitere Fragen, bevor wir weitermachen. Manchmal spricht man schon von einem Licht. In seinem Traum hat er ein Licht gesehen. Seid bitte vorsichtig, wie ich gesagt habe, in 2. Korinther 11, 14, glaube ich, ist die Rede davon, dass Satan imstande ist, selbst wie ein Licht auszusehen. Aber Psalm 119, Vers 105 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Und Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Die Schrift, die Bibel ist das Licht und Jesus selbst ist das Licht. Und seid bitte vorsichtig, dass nicht auf irgendein anderes Licht hingewiesen wird. Es könnte ein falsches sein. Und wo ist dann überhaupt dieser Jesus, von dem man träumt? Und manche sagen, sie hätten Jesus gesehen. Ich will das nicht komplett abstreiten, weil Gott kann das tun, was er will. Aber andererseits möchte ich sagen, wo ist Jesus denn jetzt? Er ist erhöht zur Rechten Gottes. Er ist hinaufgegangen und 1. Thessalonicher 4, 16 bis 18 sagt uns, dass er erscheinen wird. Er wird in die Luft, also er wird in den Wolken das nächste Mal sein und wir werden entrückt, ja, zu ihm hin in die Luft. Apostelgeschichte 2 spricht davon in den Predigten, dass Jesus jetzt beim Vater ist. In Kapitel 5 ist auch die Rede davon, als Stephanus gesteinigt wurde, aber er sah den Himmel geöffnet und hat den Herrn Jesus gesehen. Als Jesus den Himmel offen gesehen hat, hat er den Vater gesehen, aber als Stephanus den Himmel offen sah, hat er Jesus zur Rechten Gottes gesehen. Also er ist dort oben und hoch und erhaben. Und wir sollten schon wissen, skeptisch oder hinterfragend sein, wenn jemand sagt, Jesus ist ihm jetzt erschienen. Also ich wüsste nicht, dass das im Einklang stehen würde mit der Offenbarung Gottes in der Bibel, die unfehlbar ist. Und wer hat die Träume bekommen? Es waren teilweise Juden, aber nicht ausschließlich. Meistens waren es Juden, aber es gab auch Nicht-Juden. Ich will sagen, diese standen in Zusammenhang mit Juden. Cornelius war vielleicht ein entferntes Beispiel. Petrus ging zu ihm hin, aber Abimelech, Pharao, der Bäcker, der Mundschenk, diese waren Heiden, aber sie standen mit dem Volk Gottes in enger Verbindung. Es waren, wie ich hier formuliert habe, Menschen, die einen direkten Bezug hatten zu einem wichtigen Ereignis. Was meine ich mit wichtig? Ich sage überspitzt, es hat mehr als mit, wo soll ich den nächsten Döner bestellen, zu tun. Okay, na, das ist ja vielleicht ein bisschen leichtfertig. Aber wir reden schon von dem auserwählten Volk von Israel. Also ein Großteil der Träume haben mit dieser Familie Abrahams zu tun und mit seinen Nachkommen. Sarah, Abraham gab sie als seine Schwester heraus, wobei sie eigentlich seine Frau war. Gott hat durch einen Traum verhindert, dass sie missbraucht wurde. Es hätte sich wirklich nicht geziemt. Und Jakob verließ sein Zuhause und bekam einen Traum. Später bekam er einen weiteren Traum. Der erste Traum hieß, ich werde bei dir sein. Und der nächste, geh jetzt weg von Laban. Geh zurück an deine Familie. Es war Führung des Herrn für den, der später Israel hieß. Also wir haben die Rede von Abraham gehabt und Jakob. Wir übersprangen eine Generation. Und dann, Gott hatte Abraham gesagt, dein Nachkommen wird gefangen sein in einem fremden Land 400 Jahre lang. Und danach werde ich sie herausführen, nachdem das Maß der Sünde des Volkes in diesem Land voll ist, dann führe ich dein Volk hin. Seht ihr, als diese beiden im Gefängnis geträumt haben, Josef hat auch geträumt. Er war ein auserwähltes Werkzeug Gottes zur Errettung und zur Erhaltung des Volkes, das ausersehen war von Gott. Und als diese beiden im Gefängnis, Bäcker und Mundschenk, träumten. Wozu? Das waren ganz normale Menschen. Einer ist gleich darauf gestorben. Aber Gott wollte Josef als Traumdeuter ausweisen und er erlaubte, dass diese beiden in der Nähe von Josef Träume hatten. Und Josef deutete diese Träume korrekt. Als dann nach einiger Zeit, mehr als einem Jahr, der Pharao auch einen Traum hatte, wusste man dann, die richtige Hausnummer und rief dann Josef aus dem Gefängnis. Gott hat das gebraucht, um sein Volk am Leben zu erhalten und um es mit erhobener Hand aus dem Ägypten herauszuführen. Aber zuerst in Ägypten sicher unterkommen zu lassen, überleben zu lassen. In Daniel 2 ist die Rede von vier großen Königreichen, die ersetzt werden durch den Stein, der auserkoren ist ohne Hände. Und der erste König, der von Babylon, stand in Daniel Kapitel 2. Und er gehörte zu diesem großen Weltgeschehen. Aber das ist der große Plan Gottes in Verbindung mit Christus, mit dem Stein, der den anderen ein Ende setzen sollte und wird. Und dann in Lukas sehen wir, Zacharias hat einen Traum. Und um was geht es in dem Traum? Es geht ja um Johannes den Täufer. Johannes der Täufer wurde im Alten Testament vorausgesagt. Er soll der Wegbereiter sein für den Messias. Eine sehr wichtige Person. Nicht irgendeine nebensächliche Person. Es geht jetzt um einen großen Heilsplan Gottes in der Person Jesu Christi, der so wichtig war, dass einer wie Johannes ihm den Weg vorbereitet hat. Details zu Jesu Geburt, Details zu der Familie. Heirate Maria, lasst sie doch nicht scheiden. Das, was sie bekommen hat, ist vom Heiligen Geist. Und verschiedene Träume wurden Josef mitgeteilt, um diese Familie, die heilige Familie, in Sicherheit zu halten und weiterzuführen. Seht ihr, das ist ja keine Information, wo jemand hätte die Bibel aufschlagen können, auch das Alte Testament nicht, und sagen können, jetzt ist es Gottes Wille, dass ich nach Ägypten ziehe. Okay, man sagt, das war aber eine Erfüllung der Prophetie. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Oder er soll ein Nazarener genannt werden. Das ist ja auch schwierig, auch sogar im Nachhinein. Wo steht denn das in der Bibel? Die Gelehrten sagen, das hat mit dem Wort Netzer zu tun, das heißt Wurzel. Und er soll aus einem Wurzel hervorgehen, Nazarener. Aber das ist nur eine Erklärung von mindestens zwei. Aber dann sehen wir nicht nur Israel und Weltreich und Jesus, aber was ist Gottes großes Programm jetzt zur Zeit? Das ist die Gemeinde. Diese 2000 Jahre, in denen wir jetzt leben, waren nicht vorher oder vorauszusehen. Das ist ein großes Geheimnis, das Gott uns gelüftet hat. Im Alten Testament wussten sie nicht, dass es diese Episode geben würde, diese Epoche. Aber die gibt es. Und dies ist besonders wichtig, weil wir zur Braut Christi gehören. Also das ist jetzt keine Nebensache. Wir reden von der Ehefrau Christi, von der Braut Christi, die wir sind als Gemeinde. Oder zumindest, wir sind mindestens ein Teil davon. Und die Ausbreitung der Gemeinde ist Gott so wichtig, das war sein letzter Befehl, ein großer Befehl, sein großer Auftrag. Und wir sehen einige Träume in Verbindung mit der Ausbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt. Es hieß, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Samaria und Judäa und Samarien und dann bis an das Ende der Erde. Und Gott hat Petrus zum Beispiel einen Traum gegeben. Petrus wäre nicht bereit, zu den Nichtjuden zu gehen. Gott hat ihm einen Traum gegeben, anhand von dem er erkannt hat, ich darf keinen Mensch unrein nennen. Auch kein Tier. Aber ich darf nicht sagen, nein, ich gehe nicht dahin. Das wollte Gott. Er soll erkennen, er soll hin nach Cornelius, in die Stadt Samarien. Paulus bekam auch Träume, aber Paulus war ein auserwählter, kostbarer Juwel, also wirklich ein besonderes Werkzeug, desgleichen gab es sonst nicht. Paulus war derjenige, der Apostel wie eine Spätgeburt, durch den Gott die gute Nachricht ausgebreitet hat in der damaligen Welt. Also seht ihr, diese Menschen habe ich auch erwähnt. Und wenn ihr dann seht, welche Themen ihre Träume oder welche Wichtigkeit ihr Leben hatte, dann werdet ihr erkennen, dass dies nicht irgendetwas Alltägliches ist. Selbst wenn man sagen kann, dass das oft vorkommt in der Bibel, sollten wir nicht meinen, dass das alltäglich ist. Denn das hat mit großen Ereignissen zu tun. Und so verleiht Gott einer Sache Wichtigkeit. Aber merkt wieder, dass das alles Information ist, die man nicht anhand von den Seiten der Schriften erkennen kann. Das ist zusätzliche Information. Nicht gültig für die ganze Gemeinde unbedingt. Abgesehen von dem Traum in Daniel oder in der Offenbarung, die jetzt zu der Schrift gehört. Ansonsten aber ist das nicht etwas, was für jeden Menschen auf Erden Gültigkeit hätte. Dann, wozu dienen die Träume? Sie dienten, wie gesagt, zu der Führung von Einzelpersonen, aber auch des Volkes Gottes. Sie dienten dem Schutz dieses Volkes Gottes. Ja, Gott kann sagen, geh dorthin, ich will dich dort gebrauchen. Oder er kann sagen, geh nicht hin, denn das wäre gefährlich, ich will nicht, dass du jetzt in Gefahr bist. Sie lieferten Informationen, die noch in keiner Schrift zu bekommen waren. Sie lieferten lediglich allgemeine Informationen, nicht aber evangelistische. Nun, ein paar Überlegungen jetzt zu den Träumen. Sie kamen von Gott, um Menschen Informationen zu geben. Das ist eine Methode, die Gott gebraucht. Visionen sind vielleicht Tagträume. Träume, die am helllichten Tag passieren, sind vielleicht leicht zu unterscheiden von Träumen. Sie geschahen zu einer Zeit, wo die Bibel entweder nicht geschrieben war, in 1. Mose zum Beispiel, oder auch bevor das Neue Testament geschrieben wurde, oder zu Themen, die nicht in der Schrift angesprochen wurden. Sie lieferten das Evangelium nicht. Sie wurden im Falle von Daniel und Johannes zu einem Teil der Bibel, aber sie benötigten manchmal eine Erklärung. Nicht immer. Als Josef geträumt hat von der Sonne und dem Mond und den Sternen, wusste sein Vater ganz genau, was das zu bedeuten hatte. Vater, Mutter, Brüder würden sich niederknien vor ihm. Also das lag auf der Hand. Andererseits haben manche Menschen, die Heiden, okay, Abimelech wusste durch seinen Traum ganz genau, wie er sich zu verhalten hatte, Abraham und Sarah gegenüber. Andere haben nicht gewusst, Pharao wusste nicht, was diese beiden Träume zu bedeuten haben, von dem Vieh und von den Gerben, aber Gott hat Josef dafür gebraucht. Und Daniel, was er fastete und wurde krank und war platt. Sein Traum hat ihn so sehr beschäftigt. Und obwohl Gott die Erklärung dazu sofort hinausgeschickt hat, als Daniel zu beten begann, dauerte es eine Weile, weil im Himmel ein Kampf entstand. Und der Engel kam mit Verspätung an, um ihm die Deutung dieses Traums zu liefern. Und wie gesagt, sie befassen sich mit großen Themen, nicht mit Nebensachen. Aber sie können missbraucht werden. Sie können von falschen Propheten missbraucht werden, um ein Volk in die Irre zu führen. Ich möchte jetzt auch Hesekiel 13 aufschlagen. Ich glaube, ich habe das in dieser Botschaft noch nicht gemacht. Hesekiel 13, die Verse 6 bis 8. Da steht, sie schauen Trug und lügenhafte Wahrsagung. Sie, die sagen, so spricht der Herr, obwohl der Herr sie nicht gesandt hat. Und sie machen dem Volk Hoffnung, dass ihr Wort sich erfülle. Habt ihr nicht trügerische Gesichter gesehen? Gesichter sind Visionen. Und lügenhafte Wahrsagung ausgesprochen und dabei gesagt, so spricht der Herr, während ich doch nicht geredet habe. Darum, so spricht Gott, der Herr, weil ihr Trug redet und Lügen schaut. Ihr schaut Lügen, ihr schaut Träume oder Visionen, die aber lügenhaft sind. Darum, siehe, komme ich über euch, da spricht Gott, der Herr, und meine Hand soll über die Propheten kommen, die Trug schauen und Lügen wahrsagen. Und das heißt, ihr Propheten, ihr werdet dafür gerichtet, dass ihr Trug gesprochen habt. Und sehr wichtig, ich denke, manche Menschen lieben ihre Erfahrungen mehr, als sie Gottes Wort lieben. Sagen wir, Gott würde dir einen Traum geben. Solltest du diesen Traum höher bewerten als Gottes Wort, die Bibel? Nein. Hatten Menschen in der Bibel Erfahrungen, die wirklich wunderbar waren? Zum Beispiel ein Petrus auf dem Heiligen Berg. Er schaute den Herrn in seiner Herrlichkeit. Er sah sogar Mose und Elias. Er war nicht alleine. Jakobus und Johannes waren auch da. Aber am Ende sagt er, ich glaube, das ist 1. Petrus 3. Ich hätte es aufschlagen sollen. Wir haben aber das Wort sicherer. Das Wort ist sicher. Sicher ist sicher. Und er sagte nur, meine Vision hat nur das Wort sicherer gemacht. Aber das Wort war schon sicher. Und er hat nicht das Wort außer Kraft gesetzt zugunsten seiner Träume. Ich habe euch auch erzählt und ich hätte nie geträumt, dass ich so etwas sagen würde, aber in meiner Jugend, also ich war ein paar und 20, das ist aus meiner Perspektive wirklich sehr jugendlich, suchte ich den Willen des Herrn und habe gebetet und glaubte, eine Mitteilung des Herrn zu bekommen. Das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Und ein Bruder hat mir gesagt, seine Meinung, was Gott zu mir gesagt hat. Aber es hieß, go unless I stop you. Oder vielleicht go until I stop you. Und das heißt, gehe, bis ich dich anhalte oder gehe, es sei denn, ich dich anhalte. Und wisst ihr was? Das waren die klarsten Worte, die ich sonst gehört habe, so klar, als würdest du mir gegenüberstehen. In dem Moment hatte ich gebetet und ich glaubte, eine Antwort von Gott zu hören. Aber wisst ihr was? Ich weiß nicht einmal, was er gesagt hat, wenn es er war. Ich bin dankbar für diese Führung. Ich bin gegangen und noch hat er mich nicht angehalten. Und er hat mich nicht aufgehalten. Beides stimmt. Unless und until. Aber ich möchte euch nur dadurch klar machen, selbst wenn das von Gott war, und ich kann das nicht beweisen, ich kann nur sagen, das war mein Eindruck. Aber ich hab's nicht schwarz auf weiß. Und obwohl ich das erfahren habe, kann ich euch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wenn es Gott war, was er wirklich gesagt hat. So wichtig wie es für mich war. In dem Moment hieß es, okay, ich darf. Aber wir haben ein Wort Gottes, das unfehlbar ist. Und das ist schwarz auf weiß. Oder heutzutage, wenn man eine MacArthur Studienbibel hat, dann schwarz auf gelb. Das mag ich nicht so sehr. Das soll für die Augen irgendwie besser genießlich sein, aber also ich mag schwarz auf weiß. Aber Hauptsache die Wahrheit ist die richtige. Gott gebraucht die Schöpfung und wir haben davon gesungen heute. Und wenn wir hinausschauen, dann wissen wir, dass es einen Schöpfer gibt. Er hat uns Zeugnis gegeben. Es gibt Geschehnisse in der Welt. Wir sehen manchmal, ich gebe euch ein Beispiel. Die Leute sollten nach Camp Impact gehen und kontrollieren und wir waren nicht bereit. Und an dem Tag, wo die Herrschaften und Damenschaften da erscheinen sollten, hat es so einen dichten Nebel gegeben, dass man kaum die Hand vor dem Gesicht, ich übertreibe, kaum sehen konnte. Sogar die Frau, es hätte auch ein Mann sein können, hatte einen Unfall, konnte nicht weiter. Die Männer, die erschienen sind, sagten, es hat keinen Zweck und sie sind gegangen. Und Gott hat sie daran verhindert. Sie erschienen, sie haben gesagt, na, hier gibt es nichts, was wir tun können und sie sind gegangen. Und Gott hat uns eine verlängerte Frist gegeben. Gott wirkt durch die Geschichte. Er hat das auch im Krieg gemacht, hat Nebel geschickt, damit die Armeen sich nicht gegenseitig sehen können und so weiter. Also schaut in die Geschichte und ihr werdet Beispiele sehen, wo Gott Geschichtsereignisse gebraucht hat. Er kann das. Er gebraucht, wie gesagt, die Propheten. Er hat in Apostelgeschichte 1 das Los gebraucht, um Menschen seinen Willen klar zu machen. Ich denke nicht, dass das die beste Methode ist heutzutage. Und er schenkt jetzt Weisheit. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, Jakobus 1,5, so bitte er Gott, nicht um ein Los, sondern um Weisheit. Gott will uns zeigen. Er zeigt uns, dass er uns versorgt und die Welt erhält, auch dadurch, dass er Regen schenkt und fruchtbare Jahreszeiten. Und er zeigt der Welt auch anhand von Menschen, die er rettet, dass er große Geduld hat. Am Dienstag sagte ein Bruder, als gefragt wurde, also wie wisst ihr, dass Gott da ist? Wie erfahrt ihr Gott? Hat ein Bruder gesagt, er hat mein Leben so sehr verändert. Ja, und Paulus sagt auch, die Geduld Gottes ist daran zu erkennen, dass er so mit Menschen umgeht. Das sind Dinge, wodurch Gott zu uns heutzutage redet. Nicht nur durch Träume, sondern durch diese Dinge. Er gebraucht Verkündiger, wie wir in Epheser 4 gesehen haben. Und er gebraucht sein Wort, wie wir in 2. Timotheus 3 gesehen haben. Also, das langt. Deshalb zum Schluss, sollte jemand behaupten, er hätte etwas Wichtiges geträumt? Du weißt es eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich so hilfreich ist, das abzustreiten. Aber wenn du merkst, die Person bewertet diesen Traum höher oder mehr, als er das Wort bewertet, oder das, was er angeblich aus diesem Traum zu verstehen bekommen hat, nicht im Einklang steht mit dem offenbarten Willen Gottes, dann darfst du das schon in Frage stellen. Hin zum Wort. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, haben sie keine Dämmerung. Sie haben keinen Schimmer. Nein, es gibt für sie kein Licht. Also immer die Orientierung hin zum Wort. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für die Träume in der Bibel. Wir danken dir für die echten Träume, wenn es sie gibt in dieser Welt. Anscheinend gibt es die auch. Menschen wurden hin zum Evangelium, hin zur Bibel hingeführt. Wir danken dir dafür. Wir halten das nicht für unmöglich. Wir sehen aber, dass es große Gefahren gibt und dass dies nicht ganz so eindeutig ist, nicht so fest, wie das Wort fest ist. Und wir bitten, dass wir zumindest eine Sehnsucht hin zu deinem Wort haben, dass das unsere Überlegung ist Tag und Nacht, dass wir darüber nachsinnen Tag und Nacht, wie es auch in Psalm 119,97 steht. Darüber sinne ich den ganzen Tag nach und hilf uns, dass wir dies auch tun. Wir danken dir für deine Offenbarung auch zu diesem Thema. Und wir beten für Menschen, die vielleicht auf Abwägen sind, dass sie sich nüchtern wiederherstellen lassen in die Wahrheit deines Wortes, damit sie auf der sicheren Seite sind, auf der Seite der Offenbarung Gottes, die unfehlbar ist. Bitten wir im Namen Jesu. Amen.